SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Es ist Sommer und für SWR 2 Tandem heißt das, wir haben in den kommenden Wochen hier jeden Donnerstag die Gelegenheit, ausführlich mit einer oder einem unserer ARD-Hörfunk-Korrespondentinnen und Korrespondenten zu sprechen. Übers Jahr versorgen die uns ja mit Nachrichten, Reportagen, Recherchen, Einschätzungen, Podcasts aus ihren Berichtsgebieten. Bis Mitte September werden wir jetzt jeden Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ausführlicher und auch persönlicher ihre Arbeit kennenlernen. Heute geht die Leitung von Baden-Baden aus, 670 Kilometer Luftlinie Richtung Nordwesten nach London. Und am anderen Ende sitzt Gabi Biesinger. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Gabi, du bist die Kollegin vom SWR im Korrespondententeam. Wir kennen uns lange, deswegen werden wir uns hier auch duzen.
Sehr gut.
Damit wir uns ein Bild machen können, wo sitzt du genau in London? Also was siehst du zum Beispiel jetzt von deinem Schreibtisch aus?
Ja, ich sehe die Häuserwand gegenüber. Also hier ist Obergeschoss ohne Klimaanlage, kuschelig warm. Kein besonderer Ausblick. Unser Büro ist in der Tottenham Court Road. Und was so um mich herum ist im Büro, also neben mir ist ein Sitzsack mit Union Jack Design. Den habe ich mir gekauft, als ich meinen ersten Vertrag hier für London unterschreiben durfte. Hinter mir an der Wand, da hängt ein Druck, 9 kleine Tuscheporträts der Queen. Das ist sogar echte Kunst. Und daneben hängt ein Schal und über den freue ich mich besonders, dass ich den ergattert habe. Ich habe den ersteigert, als die Briten nach dem Brexit das EU-Parlament verlassen haben. Das war ein tränenreicher Tag Ende Januar 2020, zumindest eben für die Labour-Abgeordneten. Und die haben damals Schals getragen, auf denen stand Always United, mit der britischen Flagge am einen Ende des Schals und der Europaflagge am anderen Ende. Und der Abgeordnete Rory Palmer, der hat hinterher zugunsten der Joe Cox-Stiftung, das war die Labour-Abgeordnete, die 2016 ermordet wurde, versteigert. Und ich habe einen ersteigert und der hängt jetzt hier und ich gucke ihn mir immer mal wieder an, wenn man den Brexit mal spürt.
Guckst ihn an und seufzt ein bisschen.
Genau.
Die Berichterstattung aus London, die ist ja stark tagesaktuell geprägt. Gerade in den vergangenen Monaten, da waren du und deine Kollegin schon allein wegen dem dauerwankenden und jetzt tatsächlich im Rücktritt begriffenen Premier Boris Johnson mehr oder weniger täglich in den Nachrichten. Aber manchmal, da könnt ihr auch reisen. Du warst gerade erst gestern auf Recherche. Wo?
Ich war in Althorp House, großes Herrenhaus in der Grafschaft Northamptonshire, so 100 Kilometer nördlich von London. Und das ist nicht nur ein wahnsinnig beeindruckender Landsitz mit Hunderten von Ölgemälden, einer unendlichen Ahnengalerie, sondern in Althorp House, da ist Diana Spencer aufgewachsen und jetzt begraben. Und ihr Bruder Charles und seine Familie, die leben noch in dem Haus. Im Sommer darf man das 2 Monate lang besichtigen. Und am 31. August, da ist ja der 25. Todestag von Diana und ich mache dazu für SWR 2 Wissen eine Sendung und dann habe ich da recherchiert.
Okay, sind wir gespannt. Können wir dann hören in SWR 2. Das Thema, das jetzt gerade in den vergangenen Wochen das aktuelle Thema war, war ein ganz anderes. So hart es für die Fans der deutschen Fußballfrauen war, die englischen Lionesses haben ihren männlichen Kollegen gezeigt, wie man das Endspiel eines internationalen Turniers gewinnen kann. Sie haben gewonnen am Sonntag. Ist die Euphorie 4 Tage nach dem Sieg der Frauen-EM noch spürbar, Gabi?
Naja, also die Feiern sind jetzt durch und man muss sagen, sind so ein bisschen auch, hier gibt es natürlich wieder politischen Streit, gewichen. Es wird kritisiert, Boris Johnson war nicht beim Finale dabei, jetzt hat er noch nicht mal einen Empfang für die Lionesses organisiert, bevor er heute in Urlaub gegangen ist. Aber Liz Truss und Rishi Sunak, die beiden, die ihm nachfolgen wollen, die haben schon zugesagt, wenn wir da erstmal in 10 Downing Street sind, dann dürfen die Lionesses noch kommen. Die andere Frage ist ja, Frauenfußball, Europameister, wird das jetzt einen Schub geben eben für Mädchenfußball, für Frauenfußball? Und der Independent, der hat gestern schon wieder getitelt, ja, das war's dann wohl mit dem Vermächtnis, das Bildungsministerium will den Zugang zu Mädchenfußball in den Schulen nicht angleichen zum Jungsfußball und nur 44% der weiterführenden Schulen, die bieten Jungen und Mädchen gleicherweise Fußball an. Ja, Das war es, glaube ich, schon wieder.
Also so schön es am Wochenende war, es gibt doch auch gleich wieder Streit um den Fußball. Und darüber reden wir gleich noch ein bisschen weiter in SWR 2 Tandem mit London-Korrespondentin Gabi Biesinger, die das Glück hatte, im Wembley-Stadion am Sonntag dabei zu sein. Vorher aber, wir springen alle über unseren Schatten und feiern mit den Engländerinnen zu Baddiel, Skinner und The Lightning Seeds, Three Lions. Gabi, warum musste der Song heute für dich in die Sendung?
Ja, ich sehe vor mir, Endspiel in Wembley, EM 1996, Oliver Bierhoff schießt gegen Tschechien das erste und einzige Golden Goal der Fußballgeschichte. Für diese EM in England, da wurde der Song ja damals geschrieben und da kommt ja die Zeile drin vor, 30 Years of Hurt, also 30 Jahre Schmerz, gerechnet von 1966, als die Engländer Weltmeister wurden. Und ja, 96 hat's dann wieder nicht geklappt. Es sind jetzt also 56 Years of Hurt, 56 Jahre Schmerz, bis die Frauen endlich was gerissen haben. Und dieser Song kam im Stadion nach dem Sieg. Alle haben mitgegrölt. Darum gehört er hierhin.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Gabi Biesinger, seit einem Jahr Hörfunk-Korrespondentin im ARD-Studio London. Es ist dein zweiter Einsatz in London. Du warst schon von 2012 bis 2016 dort, hast auch viele Fußballspiele in englischen Stadien gesehen, verschiedenste Begegnungen zwischen deutschen und englischen Teams. Was war das Besondere an dem Spiel am Sonntag?
Ja, das war schon eine besonders elektrisierende Stimmung. Unfassbarer Lärmpegel bei jedem Ballkontakt. Und schon auf dem Weg zum Stadion, da war mir aufgefallen, es gab viele Fanpärchen mit beiden Flaggen, deutsche und englische. Das waren dann zum Teil WGs oder Kollegen, die sich zusammengefunden hatten. Das sieht man bei klassischen Fußballspielen eher selten, so enge Freundschaften zwischen den beiden Kontrahenten. Und dieser Lärmpegel im Stadion, der war ein paar Oktaven höher, als man das gewohnt ist. Und dann fiel auf, es sind ganz viele Frauen und auch Familien und Kinder im Stadion gewesen. Und das hat so eine besonders freundliche und fröhliche Atmosphäre gemacht. Und darum war das schon ein besonderes Spiel.
Jetzt haben ja die englischen Frauen gewonnen. Hat der Rest der Insel damit gefeiert?
Well, it's complicated. Also, Schottland, Wales und Nordirland, die haben ja ihre eigenen Frauennationalmannschaften. Und die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, die hat dann ganz artig gratuliert nach dem Sieg und hat dann aber auch schon eine kleine Spitze gesetzt. Sie hat geschrieben, when you want something done or in English speak brought home, ask a woman. Also, wenn man was erledigt haben will, dann sollte man Frauen fragen, haben wir gelernt. Und dann diese Spitze in English speak brought home, das bezieht sich eben auf dieses Footballs Coming Home, weil das von den anderen Nationen als arrogant angesehen wird, dass England behauptet, sie seien die Heimat des Fußballs und nicht das ganze Vereinigte Königreich, wo schon früh Fußball gespielt wurde. Also alles nicht immer nur reine Einigkeit hier im Land.
Also es weht ein Hauch von Politik auch immer durch den Fußball.
Ja.
SWR 2 Tandem mit ARD-Hörfunk-Korrespondentin Gabi Biesinger. Geboren 1969 in Detmold. Es ist jetzt deine zweite Einsatzzeit als Korrespondentin in Großbritannien. Wir haben es schon erwähnt. Deine Neugier auf das Land ist allerdings schon in der 5. Klasse erwacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und schuld daran ist ein Fräulein Schröder, oder?
Ja, meine erste Englischlehrerin. Die hat uns gleich am Anfang englische Namen gegeben. Ich weiß, ich war damals Gillian und muss jetzt immer, wenn ich die großartige Gillian Anderson, die Schauspielerin, sehe, die ja die Margaret Thatcher in The Crown gespielt hat, sehe, muss ich dran denken, ich war auch mal eine Gillian. Also Fräulein Schröder hat uns im Englischbuch die roten Busse, die schwarzen Taxen, die freundlichen Bobbys näher gebracht. Und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, in den ersten Herbstferien nach dem Englischunterricht, ich möchte gerne mal nach London fahren und gucken, ob das da wirklich alles so ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war wirklich so der Anfang einer großen Anglophilie, würde ich mal sagen. Mir hat diese Sprache auch gefallen. Und das hat Frau Schröder, würde man ja heute sagen, in mir ausgelöst. Und ich habe mal versucht, sie ausfindig zu machen vor ein paar Jahren, weil ich finde, Lehrer kriegen zu wenig Feedback, wie sie die Lebenswege von Schülern vielleicht durch ihren Unterricht geprägt haben, positiv in diesem Zusammenhang. Also, sie hat dann geheiratet, heißt dann, glaube ich, Schröder Hildenbrand. Und wenn Sie das jetzt hören, dann melden Sie sich doch mal. 1979, Klasse 5a, Gymnasium Lage.
Die Frau, die deine erste Recherchereise nach London ausgelöst hat.
Ja, genau so.
Dein erster längerer Aufenthalt im Land war dann zum Studium in Canterbury, Psychologie und Publizistik. Das war Anfang der 1990er Jahre. Deine Heimuniversität war Münster. Was für eine Atmosphäre hast du im Vergleich zu Münster in Canterbury vorgefunden?
Ja, das waren zwei ganz unterschiedliche Unis. Also Münster Ende der 80er Jahre, Riesenuni. Ich glaube so ungefähr 50.000 Studentinnen und Studenten, Uni über die ganze Stadt verteilt. In manchen Studiengängen wurden Vorlesungen per Video in mehrere Hörsäle übertragen. Und Canterbury, idyllische Campus-Uni oben auf dem Hügel über der Stadt. Ich habe da einen Masterkurs und Abschluss gemacht, hatte einen persönlichen Tutor. Wir waren weniger als 20 Leute, die da immer zusammenkamen. Das war ein sehr intensives Lernen und hat darum auch besonders viel Spaß gemacht. Das war ein ganz tolles Jahr. Ich habe meine Masterarbeit kürzlich in der Universitätsbibliothek da nochmal besucht, die da als Präsenzexemplar steht, und habe festgestellt, es war offenbar keine wissenschaftlich wegweisende Publikation. Es waren drei Ausleihen in 30 Jahren. Die führt da ein relativ ruhiges Leben im Regal.
Aber vielleicht hat derjenige sie von vorne bis hinten gelesen. Wir wissen es nicht.
I hope so.
Der Wunsch, dann Korrespondentin in diesem Land zu werden, wann kam der denn konkret auf?
Ja, da erinnere ich mich noch dran, das war mit 12 Jahren. Da gab es eine Sendung im Fernsehen, im ZDF, die hieß Bilder aus Amerika. Und das waren so Korrespondentenreportagen, präsentiert von Dieter Kronzucker und Hans-Joachim Friedrichs. Und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, oh, sowas würde ich gerne später auch mal machen. Und das hat mich dann eigentlich auch wirklich nicht mehr losgelassen.
Und zum ersten Mal tatsächlich deinen ersten Vertrag unterschrieben hast du dann 2012 als Korrespondentin in London und jetzt wieder 10 Jahre später, wenn du zurückblickst, ist das jetzt ein anderes Land?
Ja, es war damals zumindest sehr viel leichter, hier Fuß zu fassen. Ich habe damals einfach den Umzugswagen gepackt und bin hier eingezogen. Jetzt musste ich erst für tausende Pfund ein Visum beantragen und trage jetzt ein Kärtchen in der Tasche, auf dem ein Datum steht, an dem ich das Land wieder verlassen haben muss. Und wenn ich dran denke, wie viel Zeit ich hier verbracht habe, studiert habe, gearbeitet habe, dann ist das hier echt meine zweite Heimat. Und dass ich jetzt hier ein Visum brauche, um hier zu sein, das macht mich schon manchmal sehr emotional und nicht in einem guten Sinne. Aber ich bin hier ja immerhin in einen Freundeskreis auch zurückgekehrt. Und was ich auch schon wahrgenommen habe über diesen Zeitraum, ist, wie sich die politische Kultur eben verändert hat, um es mal neutral zu sagen, oder auch die politische Kultur etwas vor die Hunde gegangen ist. Also ich habe damals David Cameron und Theresa May erlebt und rückblickend waren das sehr seriöse und rechtschaffene Premierminister. Und die aktuelle Regierung Johnson, die ja nun im Übergang ist, hat doch in Sachen Demokratiebeschädigung einiges angerichtet.
Queen Elizabeth II. Ist 96 Jahre alt, hat gerade ein historisches Jubiläum gefeiert. Seit 70 Jahren ist sie Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 Commonwealth-Staaten. Länger als alle Herrscherinnen und Herrscher in der britischen Geschichte. Sie und ihr Clan verschlingen aber auch mehr Steuergeld denn je. 2021 haben die Royals die britischen Steuerzahler rund 87,5 Millionen Pfund gekostet. Warum, Gabi Biesinger, sind die Briten angesichts wachsender Armut, immer größerer Bevölkerungsteile in der Mehrzahl ihrer Queen immer noch so ergeben?
Ja, der Palast, der rechnet das gerne so vor. 88 Millionen Pfund, das sind bei 67 Millionen Briten 1,30 Pfund im Jahr für jeden Briten, das sind gerade mal 2 Flaschen Milch. Und das klingt doch schon wesentlich weniger dramatisch, oder? Und das ist doch auch kein Preis für die Millionen Touristen und Milliarden Pfund, die die Royals dem Land jedes Jahr in die verschiedenen Kassen spülen. Wenn man die Rechnung so betrachtet, dann ist das in der Tat ein kleiner Obolus. Und zum Platinum-Jubiläum gab es auch Umfragen, die sagen, 80% sagen, die Queen macht ihren Job gut. Also da ist die Zustimmung nach wie vor hoch.
Du hast es gerade angesprochen, Anfang Juni, da war das Platin-Jubiläum, also das 70. Thronjubiläum der Queen. Da hat das Land zum historischen Anlass auch einen Feiertag geschenkt bekommen. Das ist, muss man sagen, auch einfach verdammt gute PR, oder?
Ja, klar. Das war ja auch nicht nur eine Entscheidung der Royals, sondern auch von der Regierung, die gesagt hat, also 70 Jahre auf dem Thron, da kann man sowas mal machen. Viele Leute haben es zum Feiern genutzt. Viele Leute haben es aber auch genutzt, um einfach 4 Tage lang Urlaub zu machen und zu sagen, also Dankeschön, Queen, wir feiern dich nicht, aber wir fahren mal an den Strand. Und für mich persönlich war das ein Tag im Schweinsgalopp, Frühschalten von 6 bis 9. 4 Tage lang haben wir im Studio mehr oder weniger durchgearbeitet während dieses Jubiläums, aber es gibt ja unerfreulichere Themen, muss man sagen.
Das heißt, die Briten haben entweder auch mitgefeiert oder sozusagen was anderes Nettes mit den freien Tagen angefangen. Also was man von außen vielleicht denken könnte, angesichts dieser drastischen Wirtschaftskrise, in der sich das Land gerade befindet, die Idee, die Queen auf Sparflamme zu setzen und das Steuergeld, was die Queen verbraucht, vielleicht für die Entlastung von Familien, für die Ärmsten, für die Renovierung der maroden Infrastruktur zu investieren, das ist was von keinem politischen Lager in Erwägung gezogen wird und auch irgendwie die Bevölkerung so nicht einfordert?
Also es gibt keine offizielle politische Linie, die jetzt die Abschaffung der Monarchie zugunsten von mehr Sozialhilfe fordert. Natürlich gibt es Bewegungen, die das fordern. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die das fordern. Aber die Queen hat hier doch immer noch eine so große Funktion als sozialen Kitt in dieser Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet. Das ist schon faszinierend zu beobachten, wie das funktioniert. Also von der Rentnerin, die jeden Penny umdrehen muss, die trinkt aus ihrer Queen-Tasse und häkelt zum Jubiläum noch einen Corgi. Auf der anderen Seite der Großgrundbesitzer, der seine Ländereien abreitet, auf Traditionen schwört und mit dem Feierabend-Whisky auf die Majestät anstößt. Also das ist das Spektrum und im Grunde stehen alle hinter dieser Institution. Und was jetzt den positiven Einfluss der Queen noch angeht, das konnte man beobachten während der Corona-Krise, als es ja diese vielbeschworenen Lockdown-Partys in 10 Downing Street gab, als also verbotene Feierzusammenkünfte dort stattfanden und auch eben Premierminister Boris Johnson da sehr in Misskredit geraten ist und auch eine Strafe zahlen musste. Und in derselben Zeit war die Queen eben eine Person, die Hoffnung gegeben hat und auch ein moralisches Vorbild war. Also sie war es im Frühjahr 2020, die in einer emotionalen Rede ans Volk gesagt hat, we will meet again, wir werden das durchstehen, wir werden uns wieder treffen können. Und die bei der Beisetzung ihres Mannes Philipp im April 2021 sich ebenfalls an die Regel gehalten hat, dass nur 30 Gäste zu dieser Zeit zu einer Beerdigung eingeladen werden durften, obwohl die Regierung ihr angeboten hatte, natürlich eine Ausnahme zu machen. Und alle können sich vielleicht an dieses Bild erinnern, wie sie da mit der schwarzen Maske, natürlich schwarz gekleidet, allein in der Kirchenbank saß. Und viele Stimmen sagen, sie hat damals den richtigen Ton getroffen als eine von wenigen im Land und dem Land damit einfach eine Menge Trost gespendet.
Jetzt war die Queen in diesem Jahr gesundheitlich angeschlagen und obwohl es sich auf der Insel niemand vorstellen mag, ist klar, was passiert, wenn sie tatsächlich eines Tages stirbt?
Ja, wir hoffen dann als allererstes mal, dass unser ganzes Team hier im Radio im Land ist und am besten sogar im Büro. Es traut sich kaum einer noch so richtig Reisen zu planen, man weiß ja nie. Und es gibt Ablaufpläne von Palast und Regierung, die so, ich sag mal, halb öffentlich sind, immer wieder durchsickern, aber natürlich auch immer wieder angepasst werden. Und da wird dann eben bis zur Beisetzung an Tag 10 alles geplant. Es sind ja 2 parallele Prozesse quasi, die der Abschied von Elisabeth und aber auch die Einführung ihres Nachfolgers Prinz Charles, der König ist in dem Augenblick, wenn seine Mutter den letzten Atemzug macht. Und wir stellen uns darauf ein, dann 12 Tage recht wenig Schlaf zu bekommen, aber das wird ein nie dagewesenes Ereignis sein.
Wir reden gleich weiter in SWR 2 Tandem mit ARD-Hörfunk-Korrespondentin Gabi Biesinger nach Simply Red und Money's Too Tight to Mention. Yeah. Money's too tight. Das Geld ist zu knapp. Das war 1985 die Debütsingle von Simply Red. Gewünscht von unserem heutigen Tandemgast, der ARD-Hörfunk-Korrespondentin Gabi Biesinger. Warum dieser Song?
Ja, 1985, du hast es gesagt, das war die soziale Situation in der Thatcher-Ära und geprägt von Arbeitslosigkeit. In dem Song geht es ja darum, dass ein Mann arbeitslos wird, bei Bruder und Vater und der Bank nach Geld fragt. Keiner gibt ihm was, die Miete ist fällig, die Kinder brauchen neue Schuhe. Und heute ist es eine ähnlich drängende soziale Situation, die aber nicht durch Arbeitslosigkeit hervorgerufen wird. Es fehlen Arbeitskräfte hier, im Gegenteil. Jeder, der einen Job sucht, findet auch einen. Aber das Geld reicht trotzdem nicht angesichts rasant steigender Kosten, selbst wenn man Arbeit hat. Und Sozialsysteme, die sind hier weniger eng gestrickt als in Deutschland. Und das steuert auf eine echt soziale Misere zu.
Dass Großbritannien ein Land ist, wo die Schere zwischen Arm und Reich besonders weit klafft, das ist bekannt. Was aber macht die momentane wirtschaftliche Lage so besonders alarmierend?
Ja, das ist einmal die hohe Inflation. Das waren zuletzt im Juni 9,4%. Die könnte im Herbst noch auf 12% steigen, wird prognostiziert. Die ist höher als in anderen Ländern. Es sind die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten. Mehr als jeder achte Haushalt hat Sorge, dass er nicht mehr genug sparen kann, um die Strom- und Gasrechnungen im Herbst zu bezahlen. Und das sind enorme Steigerungsraten, die wir schon gesehen haben. Also es wird erwartet, im Oktober muss ein durchschnittlicher Haushalt 4.000 Euro am Energiegrundtarif zahlen. Im Januar waren noch rund 3.000 Euro erwartet worden und da hatte es schon einen Anstieg gegeben. Und das sind wirklich so massive Steigerungen, dass auch die Hälfte der Haushalte sich sorgt, im kommenden Jahr Mieten und Kredite nicht mehr bedienen zu können. Und was die Regierung bisher getan hat, die hat einen Zuschuss von insgesamt 400 Pfund für die Zeit von Oktober bis März angekündigt. Aber Experten sagen, das reicht hinten und vorne nicht.
Wir befinden uns jetzt ja in dieser auch politisch kniffligen Lage zwischen Premierministern, beziehungsweise möglicherweise wird ja die Nachfolgerin von Boris Johnson eine Premierministerin. Aber eigentlich, wenn du das jetzt so schilderst, die soziale und wirtschaftliche Situation, müssten ja jetzt Entscheidungen getroffen werden, vorausschauend für den Winter. Wie kann das sein, dass man so sehenden Auges in diese Misere reinrennt?
Das ist genauso, wie du das sagst. Wir haben hier letzte Woche einen Verbraucherschützer im Radio gehört. Der ist wirklich ausgeflippt in diesem Interview, in dem er sagte, es müssen sich morgen Boris Johnson, Rishi Sunak und Liz Truss an einen Tisch setzen und entscheiden, wie sie übermorgen den Menschen helfen können. Und wenn wir jetzt warten, bis im September ein neuer Premierminister da ist, der sich dann mal mit der Lage vertraut macht, der dann mal überlegt, wie es weitergeht. Bis daher sind die Leute schon pleite und sitzen im Kalten und sitzen ohne Essen da. Weil man muss sich das ja mal angucken, wie der Alltag der Leute sich verändert hat. Also Rentner suchen sich wieder Jobs, weil das Geld nicht reicht. Ich stelle fest, im Supermarkt sind die günstigen Sachen alle immer ausverkauft. Es gibt 5 Ziegenkäse. Die günstigsten 3 sind nicht mehr da. Es gibt immer nur die teuren Produkte. Die Leute machen Schulden. Im Mai hat es 900 Millionen Pfund mehr Kredite gegeben als im Vormonat. Im Juni waren es 1,8 Milliarden Pfund mehr Kredite. Leute laufen in die Schuldenfalle. Und es gibt Fälle wie die Rentnerin Elsie. Und das ist eine Geschichte, die auch wieder zeigt, wie die Regierung darauf reagiert. In einem Radiointerview wurde Boris Johnson mit diesem Fall konfrontiert. Elsie, die Bus fährt, weil sie es sich nicht leisten kann, zu Hause die Wohnung zu heizen, was jetzt noch vor der Hitzeperiode war. Und Boris Johnson hat gesagt nach dem Motto, ja, da kann Elsie ja froh sein, dass ich das kostenlose Busfahrticket für Rentner eingeführt habe. Und das hat natürlich zu einem relativen Aufschrei geführt, zumal er natürlich gar nicht der war, der dieses kostenlose Ticket eingeführt hat, aber das mal beiseite. Und da wird wirklich deutlich, was auch viele Leute den Eindruck haben, die da oben regieren, die spüren gar nicht, die können sich gar nicht richtig da reinversetzen, wie es den Leuten geht.
Was du gerade geschildert hast, das zeugt ja von einer sozusagen wirklich großen Entrücktheit und Empathielosigkeit. Haben die Leute, von denen wir jetzt gerade sprechen, also die kinderreichen Familien, die Alten, chronisch Kranke, die in den strukturschwachen Regionen leben, die bei denen es einfach vorn und hinten nicht reicht, haben die überhaupt noch Vertrauen in die Politik? Ich meine, dass sie möglicherweise in jemanden wie Boris Johnson jetzt kein Vertrauen mehr haben, ist klar, aber profitiert Labour davon? Wem trauen die noch? Vielleicht nur noch der nächsten Tafel?
Ja, das mit der Tafel ist ein gutes Stichwort. Die Zahl derer, die auf Tafeln angewiesen sind, sind in den letzten 10 Jahren 100-fach gestiegen. Mhm. Von 25.000 Menschen auf 2,5 Millionen Menschen, die aktuell sich bei Tafeln ernähren. Und die Tafeln schildern so krasse Fälle wie Nudeln waren immer ein sehr beliebtes Produkt, weil die sehr nahrhaft waren, lange satt machen, Kinder, die mögen. Die Leute wollen jetzt keine Nudeln mehr haben, weil sie die warm machen müssen, weil sie Wasser erhitzen müssen, weil sie dafür Strom und Energie brauchen. Die wollen nur noch Fertigprodukte, die sie kalt essen können, weil sie kein Geld mehr haben, um das Gas zu bezahlen. Mhm. Und es gibt eine OECD-Umfrage, die im Ländervergleich zeigt, wie das Vertrauen in die Regierung ist. Und für Großbritannien im Monat Juni weisen die aus, 49% der Leute vertrauen der Regierung nicht. Und das ist natürlich schon ein hartes Urteil, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr daran glaubt, dass ihr da geholfen werden kann. Und du hast Labour angesprochen. Labour führt in den Umfragen, also wenn es jetzt eine Wahl geben würde, würde Labour die mutmaßlich gewinnen, aber es ist auch erstaunlich, wie knapp sie nur führen und dass es Labour wirklich nicht gelingt, als die Partei, von der man ja annehmen würde, dass sie die ist, die die sozial schwachen Leute im Blick hat, dass sie es nicht schaffen, hier wirklich mit wehenden Fahnen aus dieser Bankrottregierung zu profitieren.
Gabi, du bist Jahrgang 1969. Damit fällt in deine Lebenszeit die Amtszeit von 8 Premierministern und 2 Premierministerinnen. Ich muss sie natürlich nachgucken. Ich hatte sie nicht alle parat, aber ich nenne sie jetzt mal Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May und Boris Johnson. Bevor wir über Brexit Boris sprechen, an welche oder welchen der anderen hast du persönlich die intensivste Erinnerung und warum?
Oh je, so viele waren das schon, das hätte ich nicht gedacht. Also während der Schulzeit in der Ferne hat man dann natürlich diese Margaret Thatcher, eiserne Lady, Bergarbeiterstreiks. Das war es dann, glaube ich, aber auch schon. Dann kam John Major, der etwas seriöse, aber langweilige Mann.
Der mit der eckigen Brille, ne?
Ja, genau, trug man, glaube ich, damals. Aber dann Tony Blair, den habe ich bewusst politisch erlebt. New Labour. Erdrutschsieg 1997, das war jetzt im Mai vor 25 Jahren. Dieses jungenhafte Charisma, Cool Britannia, der Soundtrack für die Politik von Oasis, Blur, Pulp. Und dann brachte Blair noch diese Blair Babes mit, wie sie damals etwas abfällig genannt wurden. 101 weibliche Abgeordnete. Das war damals bahnbrechend. Blair ist dann im Nachhinein durch seine Beteiligung am Irakkrieg und die Verspottung als Bushs Pudel verbrannt hier politisch, aber das ist das Erste, was mir hier so hängen geblieben ist.
Das war schon eine besondere Aufbruchsstimmung eine Zeit lang.
Ja.
Kommen wir dann doch zu Boris Johnson, der charismatische Clown mit der berechnend strubbeligen Frisur, der unseriöse, notorisch unvorbereitete, undisziplinierte Oxford-Absolvent. Du hörst es raus, wie konnten die Briten ihn je wählen? Darüber bin ich persönlich immer noch nicht weggekommen. Was ist deine Erklärung?
Ja, er hat halt einfach dieses Populismus-Gen, damit stellt er eine Nahbarkeit her, auch wenn er natürlich totales Establishment ist, aber so tut, als wenn das nicht wäre. Wenn es eng wird, läuft er immer zur Hochform auf, geht nie in Sack und Asche, ihm ist nichts peinlich, lügt sich immer so durch. Und ich glaube an dem Punkt, als der Brexit so schwierig wurde, da war der mit Seriosität nicht mehr umsetzbar, weil an manchen Stellen schlicht die Quadratur des Kreises erforderlich war. Zum Beispiel bei der Grenzsituation in Nordirland. Und Boris hatte einfach die nötige Lässigkeit oder man kann auch sagen Skrupellosigkeit, sich da einfach nicht in Details zu verbeißen, sondern einen Deal voranzutreiben, ganz gleich, ob er ihn einhalten wollte oder nicht oder ob er funktionieren könnte oder nicht. Ich glaube, das war ein entscheidender Punkt. Und der zweite war, der Wahlsieg 2019, da war ja gegen Jeremy Corbyn. Und der war eine Figur, der auch für viele Stammwähler von Labour einfach nicht wählbar war, die dann eben zu dem charismatischen Boris umgeschwenkt sind.
Und diese Nordirland-Sache, die wird Boris Johnson jetzt eben auch seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin weitergeben, ungelöst.
In der Tat. Und das ist natürlich wirklich ein schwieriger Punkt, wo sich jetzt auch die beiden Kandidaten hier schon ja rhetorisch warm laufen, wie sie denn künftig mit der EU umgehen wollen in dieser Frage, weil die EU ja Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet hat und Großbritannien angekündigt hat, sie wollen das Nordirland-Protokoll auflösen. Und da werden alle Seiten noch sehr viel Spaß mit haben mit dem Thema.
Sehen wir uns an, wer die beiden sind, die Boris Johnson jetzt ablösen wollen. Auf der einen Seite Außenministerin Liz Truss, die sich gern mal als bodenständig und auch als so eine Art Wiedergängerin von Margaret Thatcher inszeniert. Und auf der anderen Seite Rishi Sunak, ein smarter, indischstämmiger Ex-Finanzminister, dessen Frau bisher in Großbritannien keine Steuern auf ihr ausländisches Einkommen zahlen musste. Ich finde das durchaus bemerkenswert. Wofür stehen die beiden und wem traut die Mehrheit der konservativen Basis, die ja jetzt erstmal abstimmen muss? Wem traut die Mehrheit von diesen Leuten den Job zu?
Ja, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, dass das ja im Grunde, sag mal, rund 160.000 Menschen sind, die darüber bestimmen, wer der nächste Premierminister oder Premierministerin wird, weil das eben die Mitglieder der konservativen Partei sind, von denen keiner so genau weiß, wie viele es sind. Die Partei sagt es auch nicht, aber es sind eben 0,3% der Bevölkerung. Insofern sind hier sehr viele Millionen Menschen Zaungäste einer politischen Entscheidung, die über ihren Kopf hinweg getroffen wird. Und Umfragen eben unter diesen Mitgliedern der Partei, die sehen Truss vorne, ganz klar. Sie ist auch die Kandidatin von Boris Johnson, wird von ihm unterstützt und gefördert. Und jetzt haben sich auch zwei wichtige Zeitungen, die Daily Mail und der Daily Telegraph, offen für Liz ins Feuer geworfen und fördern sie. Das ist ja auch immer nicht unentscheidend in diesem Land. Und Rishi Sunak, dem hängt so ein bisschen die Dolchstoßlegende an, dass er mit seinem Rücktritt als Finanzminister ja Johnsons Abgang quasi herausgefordert hat oder der Anfang vom Ende war. Beide versuchen so das Narrativ, dass sie sich hochgearbeitet haben. Dabei stammen aber beide ehrlich gesagt auch schon aus besseren Verhältnissen. Beide sind Oxford-Absolventen. Beide beschwören Thatcherism, was die Steuerpolitik angeht, allerdings in unterschiedlichen Phasen. Beide wollen die Kernpolitik von Boris Johnson im Grunde fortsetzen. Das bedeutet eben auch, wir haben über das Nordirland-Protokoll gesprochen, bei diesem Thema oder auch, was die Idee angeht, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Das soll alles erhalten bleiben. Und ich glaube, politische Überraschungen wird keiner der beiden uns bieten. Vielleicht bessere Manieren. Witzy.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass nur so wenige Menschen diese Abstimmung eben treffen werden. Haben die Briten in ihrer Gesamtheit eigentlich noch Vertrauen in ihre Volksvertreter? Interessiert die das jetzt gerade, was passiert in den nächsten Wochen? Oder liegt eine große Politikverdrossenheit über dem Land und jeder ist einfach damit vor allem beschäftigt, wie er ganz persönlich durchkommt?
Also das interessiert die Leute schon. Ich kriege das ganz oft mit, wenn man im Bus sitzt, wenn man über die Straße geht, die Leute unterhalten sich darüber. Habt ihr gestern Abend auch das letzte Duell wieder gesehen und so. Das beschäftigt die Leute. Und es wollten laut Umfragen zuletzt auch 2/3 der Befragten, dass Boris Johnson geht. Und in Umfragen führt eben, haben wir eben schon drüber gesprochen, Labour-Chef Keir Starmer, der ist das Gegenmodell als so ein rechtschaffender, seriöser Paragraphenfresser, hat ein bisschen wenig Charisma, aber ist eben ein sehr zuverlässiger Politiker, so tritt er auf. Und ja, das ist die Frage. Es gibt auch Studien, dass eigentlich Menschen wieder so ein Gegenmodell ansteuern, wenn es einen zu großen Ausschlag in einer Richtung gab, dass jetzt diese Regierung etwas über die Stränge geschlagen hat. Aber wie gesagt, es wird jetzt keine Neuwahlen geben. Das will natürlich die konservative Partei auf jeden Fall verhindern. Und die Legislaturperiode, die kann noch bis zum Dezember 2024 dauern. Also so lange können die Konservativen hier noch am Ruder sein. Und Politikverdrossenheit wird es, glaube ich, geben.
Damit sind die Namen, die Persönlichkeiten, mit denen du dich in den nächsten Wochen beschäftigen musst, klar. Rishi Sunak und Liz Truss. Jetzt aber mal, wünsch dir was. Wenn du bist ja noch eine Weile als Korrespondentin in London. Wen würdest du gerne noch einmal treffen? Über wen oder was berichten?
Also ich hatte schon mal das Glück, bei einer Gartenparty bei der Queen dabei zu sein. Lass jetzt mal außen vor, dass da noch 7.999 andere geladene Gäste waren. Aber das war trotzdem schon interessant genug. Und was ich ganz toll fände, wäre mal am Rande so eines Staatsbanketts als Berichterstatterin dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob mir das noch vergönnt sein wird. Aber das wäre, glaube ich, schon wirklich eine interessante Geschichte. Und manche Sachen, die fallen einem dann ja so in den Schoß. Die wünscht man sich gar nicht so richtig. Also zum Beispiel 2016, da war ich mit Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Weltkriegsgedenkreise für die Skagerrak-Schlacht auf den Orkney-Inseln und Princess Anne war auch da. Das war ein wahnsinnig berührendes Erlebnis und das ist sowas, das hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt, aber das fällt einem dann so in den Schoß. Und dann gibt's manchmal natürlich auch so Stars, die man vielleicht gerne noch mal treffen würde. Also Paul McCartney, der ist nicht ganz so alt wie die Queen, aber mindestens so eine Legende. Den zu interviewen wäre natürlich toll. Und für wen mein Herz auch noch schlägt, ist Marianne Faithfull. Die finde ich auch eine echt total beeindruckende Frau. Und vielleicht klappt's ja auch noch mal mit dem Interview.
Dann wünsche ich dir, dass das klappt und zwar völlig eigennützig, weil dann können wir alle auch davon hören, wenn du darüber berichtest als ARD-Hörfunk-Korrespondentin aus London. Unser Gast heute, ganz herzlichen Dank, Gabi Biesinger.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Die Musik heute hat Tristan Reiling zusammengestellt, Technik Rudyard Hasel, ich bin Martina Kögel, Ihnen noch einen schönen Tag.